Ich lese uns den Text für heute aus Kolosser 3, die Verse 1 bis 11. So seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allem seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt alles ab von euch: Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Wer möchte beten? Ja, Herr Jesus, wir wollen dir jetzt danken, dass wir hier zusammen sein dürfen, um auf dein Wort zu hören, dass wir das in Freiheit tun dürfen. Wir wollen auch an die Geschwister denken, die es nicht so gut haben, dass du dich über sie erbarmst heute in diesem Tag. Und wir bitten dich, dass du uns hörende Herzen und Ohren schenkst und dein Wort aufschließt. Wir wollen dich aber auch bitten für dein Volk Israel in diesen Tagen um Weisheit und in der Führung und Leitung. Ja, Herr, und so segne uns jetzt diesen Abend.
Kirche und der Duft von Mottenkugeln habe ich das Thema heute Abend benannt. Sie werden sich vielleicht ein bisschen wundern darüber, aber ich dachte, so kurz vor Weihnachten ist ja alles eingestellt auf die Düfte, die so durch die Orte, durch die Städte ziehen. Man geht über einen Weihnachtsmarkt, man riecht den Zimt, man riecht den typischen Weihnachtsduft, man hat diesen Glühweingeruch in der Nase und irgendwie sind wir darauf eingestellt und ich dachte, da müssen wir noch mal kurz auf die Bremse treten und noch mal sehen, ist das denn wirklich so mit diesem, ist das schon alles mit diesem Duft, mit dieser Stimmung, mit dieser Atmosphäre, ist da nicht auch noch etwas anderes? Und darum dieses etwas merkwürdige Thema, der Duft von Mottenkugeln. Ich weiß gar nicht, ich habe heute Nachmittag auch mit einigen darüber gesprochen, wie es Ihnen und euch damit geht. Ich habe sofort diesen ganz speziellen Geruch in der Nase. Wenn man nur Mottenkugel sagt oder denkt, weiß man sofort, was da irgendwie durch die Gegend wabert. Ich weiß nicht einmal genau, wie Mottenkugeln aussehen. Ich weiß auch gar nicht, ob sie noch gibt, ob sie überhaupt noch irgendjemand verwendet und im Kleiderschrank hat. Aber sofort ist dieser Geruch da, der so penetrant ist und so in den Klamotten hängt, dass man es nicht mehr loswerden kann. Kirche und der Duft von Mottenkugeln. Es soll nicht um Kirchenschelte gehen. Ich bin kein Gegner von allen Kirchen und Gemeindeformen und Strukturen, sondern ich weiß auch, dass da immer noch ein großer Reichtum der Kirchen ist, dass es immer noch Leben in den Kirchen gibt, in den verschiedenen Kirchen. Wenn auch nicht alles schön und alles richtig und gut ist, es gibt immer noch lebendige Gemeinden und deswegen geht es nicht um eine Schelte an den Kirchen, aber dass da immer so ein merkwürdiger Geruch sich ausbreitet, sobald wir als Gemeinde irgendwo auftauchen, sobald wir versuchen, Menschen zu erreichen, dann ist da immer dieser Eindruck dabei, Geschmäckle, sagt man im Schwäbischen, im Süddeutschen, es riecht einfach nach alt, es riecht nach Schimmel, es riecht muffig, es riecht gammelig. Also gammelig kommt aus Schweden, gammal heißt alt. Muss ich auch erst lernen, dass dieser Begriff nicht was ganz Merkwürdiges ist. Aber manche sagen uns das auch, dass wir so konservativ, so streng, so autoritär seien, so wenig zukunftsorientiert, so rückwärtsgewandt. Ihr wollt die alten Zeiten zurückhaben oder sie festhalten oder irgendwie die Zeit rückgängig machen. Und das ist so schade, weil es nicht stimmt. Weil es einfach nicht stimmt. Das Gegenteil ist der Fall. Wir hängen nicht an den alten Zeiten. Dass wir nicht in die Zeit passen, in der wir leben, das ist vollkommen richtig. Dass wir wie Fremde in der Gegenwart leben, das ist korrekt, dass wir aus dem Rahmen fallen. Ja, das stimmt auch und das war schon immer so und das wird wahrscheinlich immer so bleiben, egal in welcher Zeit wir leben, ob 1940 oder 1800 oder 1900 sonst was oder 2000. Wir sind immer in unserer Zeit irgendwie fehl am Platz. Das merken wir auch und wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir in keiner Zeit wirklich dazugehören. Nicht, weil wir am Alten festhalten, nicht, weil wir so konservativ wären oder ausdrücklich am Alten hängen, sondern wir passen einfach nicht in die Zeit, egal in welcher Zeit wir leben, weil wir nicht von dieser Welt sind. Das ist ein Satz, den wir uns von Jesus sagen lassen müssen. Ihr seid nicht von dieser Welt, auch wenn ihr mittendrin steht. Was sind wir dann, wenn wir nicht in dieser Welt sind, von dieser Welt sind, wenn wir nicht dazugehören? Wir sind gewissermaßen, und jetzt brauche ich einen Begriff, der mir irgendwie sehr verlockend erscheint, wir sind die Avantgarde. So möchte ich, wir sind keine Elite, das will ich nicht gesagt haben, aber wir sind eine Avantgarde und genauso empfinde ich zunehmend mein Leben, dass ich nicht hinterher hinke, dass ich nicht nach hinten sehe und zurück möchte, sondern dass ich zunehmend immer mehr in der Zukunft lebe. Das meint dieser Begriff Avantgarde. Im Lexikalischen heißt das, das bezeichnet eine Gruppe von Vorreitern auf einem Gebiet, meist der Politik oder der Kunst, die mit neuen Ideen grundlegende und oft langfristige Änderungen anstoßen. Das wollen wir, das machen wir, das tun wir auch. Dabei ist nicht die Neuartigkeit von Bedeutung, sondern auch die Abgrenzung vom Status quo, also von dem, was da ist, und zwar durch Radikalität und bewusste Provokation. Jetzt werden Sie sagen, nein, das tun wir ja nicht. Wir provozieren doch nicht. Nein? Doch. Wir provozieren, wir sind ganz nah an dem, was Paulus gesagt hat an verschiedenen Stellen, Römer 1, Vers 16. Wir schämen uns nicht des Evangeliums, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Wir schweigen nicht. 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft und es ist auch ein Ärgernis. Das heißt, manche Leute ärgern wir auch. Wir provozieren manche damit. Doch, wir provozieren auch. Durch Radikalität, ja, radikaler Glaube, verwurzelter Glaube heißt das, und durch bewusste Provokationen. Oder Apostelgeschichte 4, Vers 20, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben, auch dann, wenn man es uns verbieten will. Das ist Apostelgeschichte 4, Vers 20. Redet nicht davon. Petrus und Johannes sagen, wir können es nicht lassen. Wir werden davon reden, wir provozieren. Das ist Avantgarde. Der Begriff bezieht sich auf ein visionäres und seiner Zeit vorauseilendes Phänomen. Das sind wir. Das sind wir auch. Wir halten also nicht das Alte fest, wir versuchen nicht das Alte zu bewahren oder zu reparieren, sondern wir sind Erstlinge seiner neuen Schöpfung. Das ist ein stehender Begriff. Wir sind die Erstlinge seiner neuen Schöpfung oder Hebräer 13, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, die andere suchen wir, die ewige suchen wir. Das ist Kolosser 3. Und ein bisschen hineinzufinden, wir haben ja die letzten Kolosser-Einheit im August gehabt, ist mir aufgefallen. Das heißt, dann nochmal ein paar Kernsätze zu sehen, die dazugehören. Kolosser 1, Vers 13, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Das ist nicht ein altes Reich, das ist ein kommendes Reich und auch ein gegenwärtiges Reich. Vers 15, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es sei in Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Dann kommt Kapitel 2, Vers 2, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das muss nur offenbar werden. Das kommt es noch, das werden wir noch sehen. Dann Vers 9 in Kapitel 2, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Vers 14, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Wir beobachten das gerade. Das sehen wir gerade. Wenn wir die Nachrichten sehen, dann sehen wir gerade solch einen Vorgang, was es heißt, dass er die Mächte und Gewalten entkleidet, auch politisch gesehen, auch ganz konkret in dieser Weltgeschichte kann man das punktuell sehen. Dann kommt der Vers 18, lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn. Und dann kommt ein ganz wichtiger Satz, der einen Übergang darstellt zu unserem heutigen Text, nämlich Vers 20 in Kapitel 2. Wenn ihr denn mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Da geht es nun ganz deutlich nach vorne in die Zukunft. Ihr lebt nicht mehr in dieser Welt. Ihr gehört nicht mehr zu dieser Welt, sondern jetzt gehört ihr zu einer anderen Welt. Und da knüpft nun der erste Vers in Kapitel 3 an. Wenn ihr nun, jetzt heißt es nicht mehr mit Christus gestorben seid, sondern wenn ihr nun mit Christus auferstanden seid, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Wenn ihr nun mit ihm auferstanden seid, wenn das nun gilt, und das müssen wir nochmal genau anschauen und prüfen, ob das gilt und wenn das gilt, dann sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Wenn Sie den Kolosserbrief lesen, werden Sie merken, irgendwie formuliert Paulus anders. Und manche Theologen sagen, das ist ja auch nicht von Paulus, weil der so anders spricht plötzlich. Der spricht immer von Jesus, von Christus Jesus oder von Jesus Christus oder vom Herrn. Hier bleibt er prinzipiell dabei, immer von Christus zu sprechen. Und das mag manche ein wenig irritieren, weil für uns der Name Jesus natürlich im Mittelpunkt steht und wir reden gern und viel von Jesus. Das ist für uns der eine Name. Ich habe auch extra heute nochmal geguckt, weil es in diesen Tagen auch einen Sonderbüchertisch gibt, gleich vor der Tür, nämlich von Gerhard Meyer, der Titel Jesus. Punkt. Schöner Titel. Weil es uns so wichtig ist, Jesus, Punkt, an wen sollten wir sonst glauben? Ja, weil es immer um Jesus geht. Ulrich Pazzani, den Sie ja auch hören werden, Jesus vertrauen aus gutem Grund. Auch die zwei sagen nicht Christus vertrauen oder gebrauchen nicht diese besondere Formulierung, die irgendwie so ein wenig distanziert aussieht. Und das ist nicht ganz falsch, dass wir ein wenig Distanz empfinden, weil es hier einmal nicht um Jesus als Kind in der Krippe geht, nicht um Jesus in seiner Niedrigkeit, so wie wir ihn natürlich sehen und kennen und auch gerne das vor Augen haben, sondern weil es tatsächlich hier um Christus Jesus geht, der ewige Sohn Gottes, das Ebenbild Gottes, den Erstgeborenen, den alles Umfassenden. Paulus schreibt hier, das Haupt aller Mächte und Gewalten, höchster Name, Messias, der uns erlöst und viele andere Namen, die in diesem Namen, in diesem Titel Christus verborgen sind. Und das ist wichtig für uns, dass wir auch diesen Hoheitstitel immer wieder vor Augen haben. Der erhöhte Jesus, nicht nur der, zu dem man so ein fast kumpelhaftes Verhältnis, ein freundschaftliches Verhältnis hat. Das haben wir, das behalten wir auch. Aber das andere immer daneben auch zu sehen, der erhöhte Herr sitzend zur Rechten Gottes des Vaters, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Das ist nochmal ein ganz anderes Bild, das wir hier vor Augen haben. Ein anderer Blick für Jesus, für Christus. Und wir merken, da werden wir automatisch ein wenig kleiner. Unser Leben wird kleiner, auch unsere Probleme werden vielleicht kleiner. All das, was da um uns ist, wird irgendwie unbedeutender. Aber wenn wir es verstehen, was es für uns bedeutet, dass wir in ihm und mit ihm verbunden sind, dann werden wir plötzlich in ihm und mit ihm auch riesengroß. Mit ihm verbunden zu sein. Nicht nur, in Anführungszeichen, mit dem Jesus in Niedrigkeit, mit dem, der am Kreuz für uns gestorben ist, sondern auch mit dem, der auferstanden und schon aufgefahren ist und schon zur Rechten Gottes des Vaters sitzt und ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Das ist unser Leben. Noch ist unser Leben verborgen mit Christus in Gott, sagt Paulus, aber dann werdet ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Und die Frage, sehen wir das schon, dass wir so mit ihm verbunden sind, dass wir schon mit ihm gestorben und schon mit ihm auferstanden und auch schon mit ihm verherrlicht sind? Sehen wir das schon? Na, wir sehen das natürlich nicht. Es ist verborgen. Es ist verborgen. Wir würden gerne ein wenig mehr davon sehen, aber es lässt sich von uns nur im Glauben erfassen. Nur in Anführungszeichen. Andere sehen gar nichts davon, wovon wir reden. Sie verstehen das nicht, was wir meinen, aber wir fassen das im Glauben, was es heißt. Weil er uns den Schleier vor den Augen weggenommen hat und wir sehen ihn. Wir sehen ihn. Diese große Frage von Mose, ich finde das sehr beeindruckend, diese fast Unverschämtheit, mit der Mose sagt, Herr, lass mich doch dein Angesicht sehen, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wir verstehen das, Mose hat eine besondere Bedeutung, eine besondere Rolle und Funktion vor ihm und diese Bitte, lass mich doch einmal sehen, wer du bist. Und diese, man kann sagen, diese Abfuhr zu bekommen und zu hören, du kannst mein Angesicht nicht sehen, du kannst meine Herrlichkeit nicht sehen. Kein Mensch wird leben, der mein Angesicht sieht. Nur von hinten, wenn ich an dir vorbeigegangen bin, dann kannst du mich sehen. Aber eben nur von dieser Seite, wenn ich vorbei bin. Und deswegen ist das so bedeutend, wenn wir dann in den Tagen nach Weihnachten immer wieder an diese Stelle in Johannes 1 kommen, wo es vorher heißt, du kannst mein Angesicht, du kannst meine Herrlichkeit nicht sehen. Und Johannes dann sagt, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jetzt sehen wir seine Herrlichkeit. Jetzt sehen wir sein Angesicht im Angesicht Jesu. In der Niedrigkeit Jesu, im Sterben Jesu, im Leiden Jesu, in der Liebe Jesu, in der Auferstehung Jesu und im erhöhten Christus zur Rechten Gottes des Vaters. Jetzt sehen wir ihn. Das Angesicht Gottes im Angesicht Jesu. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und dann kommen so manche, die sagen, ich glaube nur, was ich sehen kann. Wir kennen diesen Spruch und das hören wir immer wieder, was das für ein Armutszeugnis ist. Ich glaube nur, was ich sehen kann. Und wir sagen müssen, du bist umgeben von einer unsichtbaren Welt, voller Reichtum, voller Fülle, voller Herrlichkeit. Du bist umgeben von einer Wirklichkeit, in der die ganze Fülle der Größe und der Macht und der Gedankenwelt des Ewigen, die Ratschlüsse des Ewigen verborgen sind, schon vorhanden sind, aber noch nicht offenbar, jedenfalls nicht für diese Welt, im Geheimnis, nicht sichtbar, aber immer gegenwärtig. Es ist da, es existiert, es ist auch schon wirksam. Die Werke Gottes, darum heißen sie Werke Gottes, sind immer auch wirksam in dieser Zeit. Und zwischen uns und dieser ewigen Welt liegt nur ein hauchdünner kleiner Spalt. Das ist für uns wichtig zu sehen. Dass wir dann nicht ganze Welten durchschreiten müssten, sondern dass wir umgeben sind von dieser unsichtbaren Welt. Und wenn wir fragen, was ist denn wirksamer oder wirklicher oder irgendwie echter, wahrer an diesen beiden Welten, unsichtbare und sichtbare Welt, dann müssten wir immer sagen, dass es nicht diese geschaffene, diese materielle, diese auch gefallene und manchmal auch sehr gewalttätige Welt ist, das ist nicht die eigentlich wirksame Welt, sondern die Welt, die viel wirksamer ist, das ist die Welt, die wir nicht sehen können. Da ist viel mehr Macht, viel mehr Dynamik, viel mehr, was da an Prozessen, an Vorgängen abläuft. Die verborgene ewige Welt im Geheimnis Gottes, wir können auch ganz einfach sagen, da, wo der Thron Gottes ist. Und da gehöre ich hin. Da gehöre ich hin. Das ist meine Welt. Mag sein, dass manche sagen, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich mir das vorstellen soll. Ich habe noch kein Bild vor Augen, was es ist. Aber dass wir in Jesus etwas von dieser Macht sehen können, dass wir den Thron Gottes vor Augen haben, dass wir das manchmal auch ja sehr, sehr gerne singen, wenn es heißt, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Die Ewigkeit ist nicht mein Traum. Ist nicht nur eine Fantasie oder eine schöne Vorstellung, schon gar nicht eine Vorstellung, dass ich gerne aus dieser Welt flüchten möchte, weil es zu anstrengend ist, sondern die Ewigkeit ist mein Zuhause. Da wohne ich, da gehöre ich hin, da will ich sein. Vielleicht sogar schon zu sagen, da kenne ich mich auch ein bisschen aus. Ich weiß, wo das ist. Und ich weiß, kann man das sagen, wie es da aussieht, wie es da ist in der Gegenwart Gottes. Ich weiß es, weil ich, so hoffe ich doch, weil ich Jesus kenne, weil ich den Vater kenne, weil ich eine Beziehung zu ihm habe. Und darum, wir haben ein Bürgerrecht im Himmel, wenn Jesus sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, ich gehe hin, die Städte zu bereiten, dann ist automatisch für mich die Frage, wo gehöre ich denn jetzt hin? Wo gehören wir hin? Wo lebe ich? Worauf richte ich mich aus oder ein? Womit beschäftige ich mich? Und die große Sorge von Paulus ist, dass wir das Wesentliche, die Hauptsache, das Entscheidende, das Eigentliche aus dem Blick verlieren, nämlich das, was nicht sichtbar ist, dass wir es komplett wieder aus dem Blick verlieren, dass die Ewigkeit uns wie ein Schatten erscheint und diese Welt zur Hauptsache werden könnte. Das wäre ja naheliegend. Das, was man eben sehen kann, das, was einen bedrängt, das, was immer vor Augen ist. Und Paulus sagt nein. Nicht das, was vor Augen ist, sondern das, was wir nicht sehen. Das Sichtbare ist der Schatten, das Vorläufige, das Vergängliche. Auch Petrus sagt das so. Haltet euch nicht an den Schatten, sondern sucht das Original, sucht, was droben ist, weil es schon gegenwärtig ist, weil es schon da ist, weil es schon fertig ist und weil wir mit ihm verbunden sind. Warum? Weil ihr schon gestorben seid. In Klammern, wenn ihr schon gestorben seid und wenn ihr schon mit ihm auferstanden seid. Petrus sagt im ersten Petrusbrief, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Aber nur dann, wenn das stimmt, wenn das wahr ist. Paulus sagt, wenn ihr mit Christus gestorben seid und wenn ihr mit Christus auferstanden seid, dann sucht, was droben ist. Wenn ihr es nicht seid, dann geht die Suche ins Leere. Dann hängt ihr fest in dieser Dauerschleife dieser sichtbaren Welt. Denn da ist etwas geschehen, sagt Paulus. Es ist etwas ganz Entscheidendes mit Jesus geschehen im Kreuz und in der Auferstehung und in der Verherrlichung. Und das, was er geschehen ist, soll nun mit uns geschehen, wenn wir in Jesus sind, mit ihm verbunden, in ihm eins geworden. Und da sagt Paulus im Römerbrief, wisst ihr nicht, das ist eine sehr typische Formulierung von Paulus, dass er immer wieder da ein bisschen nachhakt und ein bisschen auch provoziert. Wisst ihr das nicht? Habt ihr es nicht gehört, nicht verstanden? Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir, auch da noch einmal diese Bedingung, wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Und das ist eine wichtige Frage. Gilt das nun für mich oder nicht? Bin ich in ihm, wenn ich mit ihm gestorben, wenn ich mit ihm auferstanden, wenn ich mit ihm verherrlicht bin, dann gilt das auch für mich, ihm gleich zu sein. Und das kriegen wir nicht hin, indem wir uns jetzt anstrengen. Das ist so der normale Impuls. Ich muss mich mehr bemühen. Ich muss mich mehr konzentrieren. Ja, vielleicht müssen wir das auch. Aber darin besteht nicht dieser Vorgang, sondern in ihm eins zu werden, mit ihm gleich zu sein. Da sagt Paulus nun sehr deutlich, wir sind schon mit ihm verbunden, sind ihm schon gleich geworden in seinem Tod und Auferstehung. Das ist also keine Zukunft mehr, dass wir irgendwann dahin kommen sollen, sondern wir sind schon mit ihm verbunden im Tod und Auferstehung. Und Paulus sagt, wisst ihr das nicht? Wisst ihr das nicht? Ihr könnt auch sagen, habt ihr das nie geklärt? Habt ihr das nie klar beantwortet? Es geht um Klarheit, das muss man wissen, sagt Paulus. Man muss wissen, ob das für einen gilt. Es geht immer um die Frage nach einer Gewissheit. Und diese Frage will Paulus sehr, sehr deutlich stellen und auch beantwortet haben. Nämlich, kann man das wissen, ob man wirklich erlöst ist für Zeit und Ewigkeit? Oder hängt das von meiner Tagesform, von meiner Tageslaune, von meiner Stimmung ab? Heute bin ich erlöst, morgen mal wieder nicht. Und übermorgen geht's wieder einigermaßen. Manche empfinden das ja so und sagen das auch so. Mal geht's mir gut, mal bin ich richtig stark und fest im Glauben und dann ist alles wieder hinfällig und ich weiß nie genau, wo ich eigentlich stehe. Kann man das wissen, ob man wirklich erlöst ist, gestorben und auferstanden? Woher weiß man das? Woran merkt man das? Das ist natürlich klar, dass wir es nicht daran merken, dass es uns irgendwie zumindest zeitweise besonders gut geht. Dass wir tolle Stimmung haben, dass wir irgendwie so Erfolgserlebnisse haben, auch im Glauben, dass man sich wohlfühlt, dass man über den Wolken schwebt, dass man zeitweise ein Gefühl von einem unerschütterlichen Glauben hat. Zeigt sich daran, dass man bestimmte Gaben bekommen hat? Also Sie kennen das, diese ganz bestimmten Gaben, ganz besondere Gaben, die musst du haben, sonst ist das alles nicht echt, heißt es dann. Dass wir Wunder tun, Kranke heilen, Tote auferwecken. Habe ich noch nicht, muss ich gestehen. Dass wir in Zungen beten, die Stimme Jesu hören, habe ich auch nicht. Also die Stimme Jesu schon hören, aber anderes fehlt mir. Dass wir Bäume versetzen, über Wasser gehen können, kann ich auch nicht. Also ganz vieles, was ich nicht kann. Vielleicht haben wir nichts von all dem. Vielleicht gar nichts. Nur eine große Leere, vielleicht sind da sogar viele Zweifel, Unsicherheit, Angst, Kleinglaube, immer noch viel, viel Schuld im eigenen Leben, Versagen im eigenen Leben, der Eindruck, ich krieg's einfach nicht besser hin, obwohl ich mich so sehr bemühe und trotzdem zu wissen, dass ich erlöst, versöhnt und frei bin. Auch wenn noch gar nichts zu sehen ist. Aber von diesem Faktum zu wissen, es ist kein Gefühl, kein Eindruck, es ist ein Stand. Ein Stand. Wir haben ja Standesämter, da geht es um einen Stand. Ein Stand, der eingetragen ist, ein Status, der nun gültig ist. Sie wissen ja auch, ob Sie verheiratet sind oder nicht. Ich kenne keinen, der weiß ich nicht. Bin ich jetzt eigentlich verheiratet? Ja, vielleicht gibt es das auch. Das ist aber ein anderes Thema. Aber wir wissen das, ob wir verheiratet sind oder nicht. Wenn Sie einmal geheiratet haben vor einem Standesbeamten und Ja gesagt haben, wir haben das in diesem Jahr erlebt in unserer Familie, und die Frage vorher, was passiert eigentlich, wenn wir Ja sagen und gleich hinterher sagen, ah, das war nur ein Spaß. Könnte man immer probieren. Die Standesbeamtin sagt, da haben Sie keine Chance. Wenn Sie einmal Ja gesagt haben, dann kommen Sie aus der Nummer nicht mehr raus. Dann sind Sie verheiratet. Ja, also gehen Sie Standesbeamten möglichst aus dem Weg, wenn Sie nicht sicher sind, was Sie da wollen. Das heißt, wir haben einen verbindlichen Vertrag. Wir sind einen Bund eingegangen, wenn wir Ja gesagt haben. Ob die Ehe nun glücklich wird oder nicht, spielt da überhaupt keine Rolle. Das ist ein schöner Wunsch, aber ob es wirklich so wird, spielt keine Rolle. Ich bin dann verheiratet. Ob Sie Eltern haben, wissen Sie auch. Vielleicht kannten Sie Ihre Eltern gar nicht. Das gibt ja solche Situationen, dass manche ihre, meistens sind sie Väter, überhaupt nie kennengelernt haben, aber sie haben einen Vater. Jeder von uns hat einen Vater. Das wissen wir, auch wenn wir ihn nicht einmal kennen. Auch wenn unsere Eltern nicht mehr leben. Wir wissen, dass man eine Mutter und einen Vater hat. Wir wissen auch, ob wir deutsche Staatsbürger sind oder zu irgendeinem anderen Kreis gehören, Franzosen, Briten, Niederländer, Chinesen oder was auch immer. Da gibt es viele Varianten. Ob das nun gut ist, Chinese zu sein oder Franzose oder Amerikaner oder irgendwas anderes, spielt da keine Rolle. Ich weiß, wohin ich gehöre und in welchem Land, in welchem Reich ich lebe. Das weiß ich einfach. Ich weiß, wohin ich gehöre. Ich weiß auch, ob ich jemals einen klaren Bund mit Jesus eingegangen bin. Ob ich seinen Bund angenommen habe. Nicht nur in irgendwelchen Gefühlen geschwelgt habe und dachte, ah, das ist mal was Schönes oder Interessantes oder da fühle ich mich irgendwie angenommen oder das kommt mir irgendwie interessant vor, sondern bin ich einen Bund eingegangen mit Jesus oder nicht? So wie ich weiß, wer mein Vater geworden ist. Ich weiß, ob Gott mein Vater ist oder nicht. Das weiß ich. Wenn ich Jesus angenommen habe. Wenn ich Jesus nicht angenommen habe, dann schwimme ich. Dann kann ich vom Vater reden, kann mir das vorstellen, wie das sein könnte oder müsste, aber er ist nicht mein Vater ohne Jesus. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und Sie wissen auch, welchem Reich Sie sich angeschlossen haben, wem Sie die Herrschaft in Ihrem Leben einmal gegeben haben, wer die Regie führen soll, in ihrem Leben, dass fast alle unter uns irgendwann in ihrem Leben gesagt haben, du sollst der Herr in meinem Leben sein. Ganz wichtige Formulierung. Du sollst die Führung in meinem Leben haben. Aber manche haben das nie gesagt. Das finde ich bedauerlich, wenn manche sagen, ich weiß das gar nicht so genau, ich bin da so hineingeraten. Ja, das gibt es auch, das weiß ich. Man kann auch so hineingeraten, aber man kann auch durch das so hineingeraten zwischen den Stühlen schwimmen und nie genau wissen, ob das nun auch gilt oder ob es nicht gilt. Und darum ist das so wichtig, dass wir einmal diese Fragen geklärt haben, um nicht zwischen den Stühlen zu landen, um nicht in dieser Grauzone zu bleiben. Und wenn Sie, das will ich jetzt ganz nüchtern, ganz sachlich einmal sagen, wenn Sie diese Frage nie geklärt haben, was hindert Sie denn daran, das jetzt zu tun, heute Abend noch? Was hindert Sie daran, aus dieser Schwammigkeit, aus diesem Nebulösen zwischen den Stühlen herauszutreten und zu sagen, ich will das einmal festmachen? Ich will das einmal aussprechen vor einem Zeugen, vor der ewigen Welt und vielleicht auch vor der sichtbaren Welt. Ich will das einmal festmachen und wenn ich es festmache, das ist dann wie beim Standesamt. Wenn Sie da aus Versehen Ja gesagt haben, dann gilt das. Da kommen Sie nicht mehr raus. Wenn Sie Jesus Ihr Leben als Eigentum übergeben haben, dann nimmt er Ihr Leben auch an. Ja, keiner von uns will auf den Gedanken kommen zu sagen, na, ich will es lieber doch nicht. Glaube ich nicht. Aber dass wir das glauben dürfen, wissen dürfen, wenn ich ihm mein Leben anvertraue, dann geht es nicht um die Frage, ob ich hinterher genialer bin als vorher. Ob alles ganz, ganz wunderbar funktioniert in meinem Leben. Ob ich alles richtig mache oder gut mache. Es geht nur um diese Frage, gehöre ich zu ihm? Bin ich mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden oder nicht? Wohin gehöre ich und zu wem gehöre ich? Und ich will es einmal so sagen, wie es Paulus wahrscheinlich immer wieder meint und auch andeutet, wenn du im Paradies leben kannst, dann mach das doch. Und verschwinde nicht dauernd wieder in irgendeiner anderen verlorenen Welt, wenn du in der Gegenwart Jesu leben kannst, dann mach das auch, dann bleibe da, dann lebe da mit ihm in seiner Gegenwart. Wenn du der Sünde und dem Tod und seinem Herrschaftsbereich einmal entgangen bist, gestorben bist, dann geh nicht wieder freiwillig dahin zurück. Nichts anderes sagt uns Paulus in seinen verschiedenen Briefen, auch im Kolosser 3. Es geht immer wieder um diese Erfahrung. Da gibt es Menschen, die kehren freiwillig wieder in das ganze Elend zurück, aus dem sie gerade gekommen sind und merken das gar nicht. Das ist ein Problem, das wir möglicherweise nie geklärt haben, wohin wir eigentlich gehören und dann in dieser Grauzone bleiben und die Grauzone plötzlich Macht in meinem Leben bekommt. Und ich nicht mehr weiß, wo ich stehe. Wenn man im Nebel steht, dann wird man blind. Dann sieht man nicht mehr drüber hinaus. Dann ist nichts mehr mit Paradies, nichts mehr mit Freiheit, nichts mehr mit Gewissheit, nichts mehr mit Erlösung, sondern dann ist tatsächlich jede Menge Mottenkugelgeruch. Da ist dann irgendwas, aber nichts Eindeutiges. Da bleibt dann nur eine Tradition oder ein christliches Format, irgendeine Lebenshaltung. Aber das ist nicht das Leben, das gemeint ist, sondern das ist Mottenkugelgeruch. Das ist tatsächlich dann vielleicht auch konservativ oder irgendwie rückwärtsgewandt, aber nicht das, was eigentlich gedacht ist. Ganz, ganz anders, wenn ich alles hinter mir gelassen habe, wenn ich mit Christus gestorben bin und sagen kann, die ganze Welt liegt hinter mir. Das ist wichtig, das sagen zu können, denn die Welt greift ja nach mir. Nicht nur die sichtbare Welt greift nach mir, sondern auch die unsichtbare Welt greift nach mir. Und wenn das dann passiert und wenn die Sünde kommt, und das kennen Sie alle, und wenn die Sünde nach mir greift, wir haben das vorhin gesungen, dass er den Kopf der Schlange zertritt. Jetzt stellen wir aber fest, der Kopf der Schlange ist immer noch da. Und das Reich des Satans ist immer noch da. Was machen wir denn jetzt? Wir singen es zwar schon, aber irgendwie sind diese Kräfte, diese Mächte immer noch da. Was tun wir dann, wenn er vor mir steht und nach mir greift? Wie ein brüllender Löwe, heißt es in der Bibel. Die Anfechtung, die Angst, die Sorge, die Schwachheit kommt. Was machen wir dann? Da sagt uns Paulus, ganz einfach, ganz einfach. Ich sage fröhlich, ich bin nicht zu Hause. Toll, ist wirklich so. Ich bin gestorben. Macht, was ihr wollt, aber ich bin tot. Klagt mich an, greift nach mir. Bedrängt mich, beleidigt mich. Bringt mich in Anfechtungen. Ja, ist nicht schön, ist wirklich nicht schön, aber dass ich das eine immer sagen kann, weil ich es weiß, ich bin gestorben. Du kriegst mich nicht. Und wenn Satan mit seinem ganzen Heer da erscheinen sollte, dass ich sagen darf, du kriegst mich nicht, das ist radikal gedacht von Paulus. Ich bin mit Christus gestorben, ich bin nicht mehr da. Macht, was ihr wollt, klagt mich an. Aber ich bin nicht mehr da. Das ist Freiheit. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Auch wo es um Forderungen geht. Das ist ja wie der Kolosserbrief, wo alle möglichen Seiten dann um uns herum sind und sagen, du musst aber hier noch und da noch und du musst hier etwas beachten und da noch das Gesetz halten und auch noch die Feinheiten des Gesetzes und hier darfst du etwas nicht tun. Also die Frage, was darf man am Sonntag tun und was nicht? Sonntagsheiligung, Sabbatheiligung, was darf man und was? Das war endlos lange Diskussion in den Gemeinden. Was darf man noch und was darf man nicht? Und irgendwo muss es ein klares Kriterium geben. Und Paulus gibt uns ein sehr, sehr klares Kriterium dafür und sagt, wir sind auch dem Gesetz gestorben. Das Gesetz ist schon noch da. Und man kann es mir auch vorhalten, man kann mich auch anklagen nach dem Gesetz und man kann sogar Recht haben, wenn man mich anklagt. Aber Paulus sagt, ich bin auch dem Gesetz gestorben. Auch das kriegt mich nicht mehr. Wir leben nicht mehr nach dem Gesetz. alles, was da kommen mag. Ich kann auch immer noch fallen, ich kann schuldig werden, ich kann armselig sein, ich kann Angst haben, ich kann angegriffen, beleidigt werden. Es geht alles komplett an mir vorbei, weil ich gestorben und mit ihm auferstanden bin. Wenn das aber nicht gilt, dann ist alles noch da. Die Verlorenheit, die Angst, die Sorge, die Anfechtung, die Verlorenheit, das Unerlöste, alles gilt dann noch. Und darum, was hindert mich daran, dass ich das ganz schnell ändere, mich an ihn binde, mich an ihn halte und sagen darf, und jetzt bin ich mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden. Was hindert's mich? Sie kennen diese Formulierung, was hindert's mich, dass ich mich taufen lasse? Der Kämmerer aus dem Morgenland. Ja, was hindert's mich? Gar nichts. Mach es fest, mach es klar, damit es eindeutig wird. Dem Gesetz gestorben heißt nicht, dass wir nun in völliger Gesetzlosigkeit leben, sondern jetzt gilt das andere. Ich bin mit Christus auferstanden, mit ihm verbunden, auch in der Kraft der Auferstehung. Und Kraft der Auferstehung heißt immer, sein Geist lebt in mir. Derselbe Geist, durch den er Christus von den Toten auferweckt hat, lebt nun auch in mir mit seiner ganzen Macht. Und diese Kraft der Auferstehung ist viel, viel größer, viel mächtiger, viel wirksamer als die Macht der Sünde und des Todes. Das darf ich wissen. Ich muss also keine Sorge haben, dass ich jetzt komplett gesetzlos werde, sondern dass ich das Gesetz nun in meinem Geist, in meinem Sinn habe, dass die Kraft des Heiligen Geistes viel stärker, viel wirkungsvoller, auch zielstrebiger ist als 1000 Gesetze, die wir uns sagen lassen können und all die Ordnungen, die es gibt. Die Kraft des Heiligen Geistes schafft in meinem Leben, auch in Ihrem Leben, das, was das Gesetz in 3000 Jahren bei keinem einzigen geschafft hat. Diesen Kontrast müssen wir sehen, dürfen wir sehen. Das, was das Gesetz nicht vermochte, sagt Paulus im Römerbrief, das schafft der Geist Gottes. Und dann gilt es, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Und das mit den Mottenkugeln ist dann Vergangenheit. Keine Mottenkugeln mehr. Kolosser 3 hat ja in manchen Bibeln die Überschrift der Kleiderschrank Gottes. Deswegen kam ich drauf, der Kleiderschrank Gottes, dass man da sich neu einkleiden darf, dass man die alten Klamotten ausziehen, ablegen darf, wie es heißt, ganz wörtlich, zieht den alten Menschen aus, wie ein paar alte, schäbige, verschlissene Klamotten. Und es wörtlich sogar heißt, ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und das wiederholt sich jeden Tag, jeden Tag. Und manche würden das geradezu genießen, jeden Tag in den schönsten Klamottenladen zu gehen und sich neu einzukleiden. Ist nicht gerade meins, aber manche würden das genießen. Das ist gemeint. Auch wenn die alten Klamotten viel bequemer sind. Die sind so richtig ausgeschlissen und angepasst und abgescheuert und die tragen sich. Und wenn es keiner sieht, dann holen wir die alten Klamotten doch wieder vor. Und die alten Schuhe passen einfach besser, weil die so ausgelatscht sind, die neuen drücken. Kennen wir alles, man muss sich daran gewöhnen. Aber trotzdem, dass wir dran bleiben, immer wieder das Neue zu suchen und auch anzuziehen, ganz konkret. Deswegen gebraucht der Paulus dieses Bild, weil das sehr, sehr praktisch, sehr konkret ist. Ich weiß genau, welche Klamotten ich ablegen soll und ableben muss. Ich weiß genau, wo der Dreck sitzt. Das kann ich auch sagen, kann ich auch bekennen. Da brauche ich was Neues. Und bevor ich etwas Neues bekomme, muss ich und darf ich das Alte erstmal loswerden, auf den Müllhaufen damit. So konkret meint es Paulus. Wir hatten eine alte Diakonisse, die ist schon längst in der Ewigkeit, und das darf ich erzählen, weil das ihr persönliches Zeugnis war, die das aus den frühesten Anfängen ihres Dienstes erzählte. Schwester Auguste hieß sie. Seltener Name, Schwester Auguste. Und Schwester Auguste erzählte, wie sie zur Diakonisse eingekleidet wurde. Das ist ein richtig großer Akt. Bevor man eingesegnet wird zur Diakonisse, wird man eingekleidet. Da kriegt man eine Alltags-, eine Wochentracht, eine Arbeitstracht, eine Sonntagstracht, eine Feiertagstracht, also ganz verschiedene Trachten. Der ganze Schrank ist voll mit Trachten und Hauben natürlich. Die Haube ist sehr, sehr wichtig für eine Diakonisse, ist für viele heute noch so. Und das war für sie etwas Besonderes, denn auch sie wollte unbedingt Diakonisse werden, eine Berufung haben und darin leben und dann diese Tracht anzuziehen, dieses Fest zu feiern, auch mit Verwandten, auch die Haube, die dazu gehört. Die Haube ist nicht irgendwas Komisches, sondern die Haube, das war so um 1900 herum, das Zeichen für eine vornehme bürgerliche Frau, die verheiratet war. Deswegen sagt man, die ist unter der Haube. Und das heißt in der Öffentlichkeit, ich bin nicht mehr zu haben. Und diese vielen ledigen Diakonissen, die machen damit deutlich, wir sind nicht mehr zu haben. Wir sind quasi verheiratet, verbunden mit Jesus und ihm leben wir, mit ihm leben wir. Und ihr braucht euch keine Mühe zu geben, wir sind einfach nicht zu haben. Wir gehören einem anderen. Wir gehören Jesus. Ich bin unter der Haube. Das meint dieser Begriff tatsächlich. Toller Gedanke. Deswegen diese Tracht mit Haube, die alten Kleider werden komplett abgelegt, ausgezogen, verschenkt, vernichtet, verbrannt, was auch immer, aber die alten Klamotten müssen weg. Da bleibt auch nichts. Und er erzählte sie, am Tag nach der Einkleidung bekamen sie Besuch, nämlich die Oberen kamen zu ihr. Und die Oberen kamen nicht nur zu ihr, sondern die Oberen gingen schnurstracks zum Kleiderschrank, macht den Kleiderschrank auf, schiebt die Trachten zur Seite und sagt, Schwester Auguste, was ist das denn? Nämlich ein schönes, buntes Sommerkleid. Sie hatte als Reserve für irgendwelche Fälle, für irgendwelche Situationen, für besondere Tage doch noch etwas zurückbehalten vom Alten. Das war ihr doch zu schade. Und ich weiß noch, wie sie sagte, ich habe mich so geschämt. Ich hatte ein Zeugnis gegeben vor der ganzen Gemeinde, vor den Schwestern, vor allen Gästen. Ich will nur für Jesus leben. Und dann das alte Kleid. Etwas vom Alten doch festhalten. Kleiderschrank Gottes. Raus mit den alten Klamotten. Dass die Oberen natürlich dieses Spielchen kannte und das wahrscheinlich bei fast allen Diakonissen so lief, dass da irgendwo doch noch ein altes Kleid hing, das kann man sich ausdenken. Aber die Lehre war sehr eindeutig, nichts vom Alten festhalten, egal wie bunt und wie schön das aussieht. Wunderschönes Bild, raus mit dem alten Kram. Das Neue, das ist ja keine Tracht, also wir haben ja keine Trachten, wir haben auch keine Haube. Aber im übertragenen Sinne ist es ganz eindeutig, wohin wir gehören. Und das wollen wir leben. Und wir wissen, nicht die Gegenwart ist gut. Aber früher war auch nicht alles besser. Manches war früher viel schlimmer als heute, viel schlechter, viel übler. Sondern sucht, was droben ist, was zukünftig ist. Und eifert dem nach. Und wenn dieser Kleiderschrank, dieser Kleiderwechsel nicht stattfindet, dann bleibt einem nichts anderes als der Mottenkugelgeruch. Dann bleibt einem die Form, die Tradition, das so tun als ob. Erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben. Raus aus den alten Klamotten, hinein in das neue Kleid, hinein in die Herrlichkeit der Gegenwart Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das, was Paulus für uns gerne möchte. Radikal, manchmal auch provokativ, aber dass wir ganz in der Zukunft leben, ganz in seiner Gegenwart, ganz im Tod, aber vor allem in der Auferstehung. Und die Kraft der Auferstehung in unserem Leben wirksam wird. Ja, nicht weniger. Ja, nicht weniger. Nicht zu bescheiden sein, sondern das nehmen, was er für uns bereithält. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du über unserem Leben solche radikalen und auch provokanten Sätze sagst, dass wir wirklich mit dir gestorben sind oder noch mit dir sterben dürfen und dass wir im selben Augenblick mit dir auferstehen dürfen, im neuen Leben, in deiner Gegenwart, in der Ewigkeit sein dürfen und dass wir dadurch ein Bürgerrecht im Himmel haben, dass wir zu deiner unsichtbaren Welt gehören und uns zu Hause wissen, dass wir auch lernen dürfen, wie es in deiner Welt zugeht, wie es aussieht, welche Qualität es hat, in deiner Gegenwart und mit dir zu leben und einen Vater zu haben durch dich. Herr, wir danken dir für diese Klarheit in deinem Wort, danken dir, dass wir das zum Teil vor Jahren schon erlebt und getan haben oder dass wir es jetzt ganz neu noch einmal ganz eindeutig tun. Und wir danken dir, dass es dann gilt, wenn wir einmal Ja gesagt haben zu dir und begreifen, dass du längst schon am Kreuz dein Ja über unserem Leben ausgesprochen hast. Und dann gilt es und wir dürfen im neuen Leben mit dir schon leben und zunehmend in der Zukunft leben, in dem, was erst noch kommt. Und uns freuen an dem, was viel größer, herrlicher, reicher ist als alles, was wir jetzt schon sehen. Danke, lieber Herr, danke, lieber Vater, dass wir das wissen, dass wir dich kennen dürfen und dass wir uns ganz an dich halten dürfen. Wir jagen dem aber nach und wir halten uns an dich. Gelobt sei dein Name. Amen.